SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Jetzt reicht's. Und zwar einem evangelischen Pfarrer in der Pfalz. Neben den seelsorglichen Tätigkeiten wie Predigen oder Hochzeiten halten, machen ihm die Verwaltungsaufgaben einfach zu viel zu schaffen. Mehr Kirchenmanager statt Seelsorger, das wollte er so nicht mehr sein. Über seine Beweggründe hat er mit unserer Reporterin Sandra Bieger gesprochen.
Nein, leicht fällt Thorsten Grasse der Schritt nicht. 7,5 Jahre lang hat der 36-Jährige die protestantische Pfarrei im südwestpfälzischen Wilgartswiesen geleitet. Anfangs mit viel Begeisterung, jetzt hat er um seine Versetzung gebeten. Denn als Pfarrer war der vierfache Vater nicht nur zuständig für 2000 Gemeindeglieder, er war daneben unter anderem auch für die Organisation eines Kindergartens und den Unterhalt von 5 sanierungsbedürftigen Kirchen verantwortlich. Und das alles ohne Sekretariat.
Die Kirchengebäude auch selber sind jetzt zum Teil in einem sehr schlechten Zustand, wo man eigentlich auch alle Kraft und alle Zeit hineinsetzen müsste.
Aber dafür sei er nicht Pfarrer geworden, sagt Thorsten Grasse. Er, der behauptet, er habe den schönsten Beruf der Welt, will sich nicht in erster Linie mit Sanierungsplänen und Fördergeldern rumschlagen. Dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer überlastet fühlen, sei leider kein Einzelfall, sagt die Oberkirchenrätin Marianne Wagner. Sie ist bei der Evangelischen Kirche der Pfalz unter anderem für das geistliche Personal zuständig.
Wir stehen vor einem schon auch dramatischen Wechsel, weil wir Probleme haben, Pfarrerinnen und Pfarrer zu kriegen. In den kommenden 10 Jahren gehen im Durchschnitt in unserer Landeskirche 25 Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand.
Um die Pfarrerinnen und Pfarrer zu entlasten, will sich die Evangelische Kirche der Pfalz neu organisieren. In einigen Kirchenbezirken gibt es bereits sogenannte Zweckverbände für Verwaltung. Deren Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um Büroarbeiten, sondern unter anderem auch um die Organisation von Kindertagesstätten.
Dafür ist eigentlich ein Pfarrer nicht ausgebildet und dafür ist auch seine Schaffenskraft zu schade.
Pfarrer Thorsten Grasse übernimmt jetzt erst einmal eine kleinere Pfarrstelle in der Pfalz, kurz vor der saarländischen Grenze. Seine bisherige Stelle in Wilgartswiesen bleibt, wie mittlerweile viele andere Pfarrstellen in der Pfalz, auch erst einmal unbesetzt.
Gedenktag am vergangenen Mittwoch, am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren, wurde im baden-württembergischen Landtag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In diesem Jahr erinnerte der Landtag besonders an die Zeugen Jehovas, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurden. Nela Fichtner.
Anfang der 1930er Jahre lebten in Deutschland rund 25.000 Zeugen Jehovas. Nur wenige Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurden sie als erste Glaubensgemeinschaft verboten, weil sie sowohl den Hitlergruß als auch die Teilnahme an NS-Veranstaltungen verweigerten, wurde ihnen Staatsfeindlichkeit unterstellt. Mehr als 11.000 Zeugen wurden im Nationalsozialismus inhaftiert. 2.000 von ihnen kamen in Konzentrationslager, wo sie ein lila Dreieck auf der Kleidung tragen mussten. Fast 3/4 von ihnen kamen dort um. Sie wurden ermordet oder starben an den unmenschlichen Haftbedingungen. Trotz ihrer Ängste verweigerten die Zeugen Jehovas jegliche Arbeiten für die Rüstungsindustrie. Sie wussten, dass ihnen damit die Hinrichtung drohte. Professor Detlef Garbe von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten.
Aber ihr Widerstand war kein Einsatz im Sinne politischen Widerstands. Ihnen ging es nicht um den Sturz des Hitlerregimes. Davon waren sie überzeugt, dass den Gott selbst herbeiführen wird. Sie kooperierten in der Regel nicht mit anderen Widerstandsgruppen. Für sie war der Widerstand ein reiner Bekenntnisakt. Gleichwohl, es gibt Beispiele dafür, dass Zeugen Jehovas anderen Verfolgten, die als Juden oder weil sie politischen Widerstand leisteten, von der Gestapo gejagt wurden, dass die Zeugen sie versteckten, sie unterstützten.
Mit Ausnahme der Kriegsdienstverweigerer erhielten die überlebenden Zeugen Jehovas in den Nachkriegsjahrzehnten Entschädigungszahlungen, wie andere NS-Verfolgte auch. Dennoch gebe es ihnen gegenüber gesellschaftliche Vorbehalte, sagt Historiker Garbe.
Das hängt aber nicht mit den geschichtlichen Hintergründen zusammen, sondern vor allem mit den Eigenarten dieser Glaubensgemeinschaft, mit ihrem Anspruch auf alleinigem Besitz der Wahrheit. Das ist etwas, was sie in der Gesellschaft weiterhin als eine Sondergruppe wahrnehmen lässt.
Ein warmes Mittagessen, ein offenes Ohr, vielleicht ein bisschen Kultur. Das macht den Charme der Vesperkirchen aus, die es inzwischen überall bei uns gibt. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen konnten die in diesem Jahr natürlich auch nur eingeschränkt helfen. Warum die Mannheimer Vesperkirche trotzdem viele Bedürftige erreicht hat, weiß unsere Reporterin Rosa Omeniaka.
Die Bänke in der Mannheimer Citykirche Konkordien werden wieder zusammengerückt, die Tische herausgetragen. 3 Wochen lang war die Kirche zum Speisesaal für Bedürftige umgestellt. Corona-bedingt eine Vesperkirche mit großen Herausforderungen. Essen in Schichten, in der Kirche Platz für 180 Menschen statt 500 wie sonst. Zweiertische, große Abstände, FFP2-Masken. Die Gäste mussten sich vorher anmelden und ihre Temperatur messen lassen. Also alles recht umständlich, aber es hat wunderbar funktioniert und darüber ist Pfarrerin Anne Ressel froh.
Ich war überwältigt davon, wie gut alles funktioniert hat, auch gerade mit dem Schutzkonzept. Die Ehrenamtlichen haben hier einen unglaublich guten Job gemacht.
Fast 400 Essen wurden täglich verteilt, vor Ort oder zum Mitnehmen. Die meisten Gäste haben in diesem Jahr das aufgrund von Corona angebotene Mitnahmeangebot bevorzugt.
Viele unserer Gäste sind auch ängstlich. Sie scheuen große Menschenansammlungen, gerade in geschlossenen Räumen, auch wenn es große Räume sind wie hier, und sind dann lieber mit ihrer Essenstüte an einen Ort gegangen, wo sie nicht mit anderen Menschen konfrontiert sind.
Meistens seien das Wohnungslose oder Menschen mit schweren psychiatrischen Belastungen, die sich zum Essen in die Kirche gesetzt hätten, so Ressel weiter. Wie dieser 65-Jährige. Seit 10 Jahren ist er obdachlos.
Die Vesperkirche ist halt bei uns die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit bekommen. Ich meine, ich kenne die Vesperkirche von letzten Jahren. Ne? Die Leute auf die Beine gestellt haben, um es auch dieses Jahr einigermaßen die Möglichkeit zu machen.
Auch diese Gäste waren fast täglich da.
Ich mag die Pfarrerin, die ganzen Leute von der Vesperkirche und das sind meine Freunde.
Die Notlage zwingt mich ja dazu, wenn man jeden Tag betteln gehen muss. Wo sollen die bedürftigen Leute hingehen, wenn es die Vesperkirche oder soziale Stationen nicht gäbe? Sonst wäre ich jetzt bei den vielen Kältetoten.
270 ehrenamtliche Helfer waren in diesem Jahr dabei. Auch für sie war die Vesperkirche eine besondere Herausforderung.
Für uns Ehrenamtliche war es etwas aufwendiger, dass man sagt, was muss ich jetzt tun? Es ist jetzt nicht so, dass wir von den Gästen fernbleiben, sondern wir sind eigentlich für jeden ansprechbar.
Und das war wichtig, denn gerade durch Corona sei das Redebedürfnis vieler Gäste besonders groß gewesen. Auch die Sozialberatung wurde viel in Anspruch genommen. Dekan Ralf Hartmann zeigte sich zum Abschluss froh, dass die Vesperkirche doch stattgefunden hat.
Viele haben das auch neben der konkreten Hilfe, die sie erfahren haben, als ein wichtiges Zeichen empfunden, dass man an sie denkt. Und das wurde deutlich empfunden und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Zeichen, was wir gesetzt haben.
Warum die Vesperkirchen trotz oder gerade wegen der Corona-Beschränkungen so wichtig sind, der Mannheimer Dekan Ralf Hartmann war das. Eine Brille, ein Rollstuhl, eine Prothese. Solche Hilfsmittel sollen den Alltag erleichtern. Verschrieben werden sie vom Arzt und die Kosten übernimmt in der Regel die Krankenkasse. Menschen mit Behinderung erleben seit Jahren das krankenkassenverordnete Hilfsmittel gar nicht oder erst nach einem Widerspruch genehmigen. Eine Petition soll hier Abhilfe schaffen. Leonore Kratz.
Nochmal einen Schluck, komm. Ich mache dir mal den Mund trocken mit einem netten Tüchlein.
Ursula Hofmann aus Esslingen sitzt mit ihrer Tochter Anne am Küchentisch und hilft ihr beim Trinken. Anne hat lockige Haare, fröhlich blitzende Augen und lebt mit einer schweren mehrfachen Behinderung. Das neue Jahr hat für Familie Hofmann mit einer bösen Überraschung angefangen.
Ja, unsere Tochter, 19 Jahre, sie ist zeitlebens schon inkontinent und braucht immer schon Windeln. Und zum Jahreswechsel hat dann plötzlich die Lieferfirma die Windellieferung eingestellt. Wir haben keine Nachricht bekommen. Im Gegenteil, ich habe 2-mal angefragt. Ich habe ja ein Rezept eingereicht. Und dann hieß es plötzlich, die Krankenkasse hätte das nicht genehmigt.
Es folgte eine Odyssee, erzählt Ursula Hofmann, die sich im Bundesverband für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen engagiert. Bislang gab es für ihre Tochter extra saugstarke Windeln, da Anne viel trinken muss. Ob die Krankenkasse dieses Produkt aber weiter genehmigt, soll nun der medizinische Dienst der Krankenkassen entscheiden. Der hat Ursula Hofmann um eine ärztliche Stellungnahme und ein Protokoll gebeten.
Mit Datum und Uhrzeit und Windelwechsel und wie viel die Anne trinkt. Also ich finde es einfach eine Zumutung. Es ist einfach würdelos, ja, dass Anne nicht die Windeln bekommen kann, wo ich aus dem Alltag weiß, dass diese Windeln funktionieren.
Dass die Krankenkassen Hilfsmittel nicht genehmigen oder monatelang blockieren, sorgt bei Menschen mit Behinderung seit Jahren für viel Frust, weiß Jutta Pagel-Steidel, Geschäftsführerin vom Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung. Grund für die Blockade sind aus ihrer Sicht Sparmaßnahmen und mangelnder persönlicher Kontakt.
Früher hatte man vor Ort einen Sachbearbeiter, der hat den Betroffenen quasi während seines Berufslebens begleitet. Da kannte man sich persönlich und konnte nachvollziehen, dass es eben passt. Und jetzt werden alle Dinge zentralisiert und dann geht es nach Schema F. Und Menschen mit Behinderung, die individuelle Hilfsmittel benötigen, die lassen sich eben nicht in so eine Schablone pressen.
Ein Ehepaar aus Bayern hat vor einigen Wochen eine Petition gestartet. Auch ihrem Sohn wurden Hilfsmittel immer wieder verweigert oder erst nach einem Widerspruch genehmigt. Mit der Petition in den Bundestag wollen die beiden die Versorgung von Menschen mit schwerer Behinderung verbessern. Auch Ursula Hofmann wünscht sich mehr Vertrauen von den Krankenkassen.
Es stellt sich doch niemand gern als Dekoration ein Rollstuhl an den Essplatz oder braucht noch das Kinderzimmer voll mit Windeln zum Beispiel. Ja? Wir betroffene Eltern haben immer das Gefühl, wir sind Bittsteller, wir müssen um etwas betteln, was eigentlich uns zusteht. Das ist eigentlich untragbar.
Schöne Worte diese Woche zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, wie wichtig die Erinnerung an den millionenfachen Mord an Juden ist. Aber wie leben jüdische Menschen in Deutschland heute und welche Rolle spielt für sie die Erinnerung an das Schicksal ihrer Familien? Susanne Babila hat zwei junge Frauen nach ihren Familien befragt.
Naomi Bennett ist 22 Jahre alt und studiert Jura in Heidelberg. Ihr Urgroßvater lebte mit seiner Familie in Frankreich. Er ahnte das drohende Unheil für Juden in ganz Europa. Wir müssen hier raus, sagte er und entschloss sich 1930 vor den Nationalsozialisten zu flüchten und auszuwandern. Eine schwierige Entscheidung für die ganze Familie.
Seine Frau wollte halt gar nicht, weil sie hatte ihre Wurzeln in Paris und sie hatte ihr ganzes Leben da. Und der Vater von meinem Opa hat dann sogar das Schiffsticket gekauft, war alles schon geklärt. Und sie hat sich so geweigert, dass sie die Schiffsfahrt verpasst haben. Dieses Schiff ist dann untergegangen, also es ist echt gut, dass sie es verpasst haben und die haben dann das nächste genommen.
Ihr Ziel, Amerika. Doch es kam alles ganz anders.
Amerika hat sie zurückgewiesen, dann sind sie nach Haiti und mein Opa ist dann praktisch in Haiti und Kuba aufgewachsen und dann erst mit 18 oder so ist er dann nach Amerika reingekommen.
Naomis Familie konnte sich retten, doch 6 Millionen europäische Juden wurden systematisch von deutschen Nazis und ihren Helfern ermordet. In jeder Familie schwinge der Holocaust bis heute mit. Auch wenn Familienangehörige überlebt hätten, sagt Ruth Bostedt. Das Trauma wirke bis heute in die nachfolgenden Generationen hinein. Ruths Großvater wurde als kleiner Junge mit anderen Kindern in der Nähe von Grenoble vor den Nazis versteckt.
Also in meiner Familie war das so, dass meine Großeltern damals in Frankreich waren und dann mit den Kindertransporten nach Israel gekommen sind. Das heißt, die sind, ich glaube, mit 8 oder 10 Jahren sind sie nach Israel, eben nach Netanya gekommen und haben eben dort dann ihre Existenz aufgebaut.
Ruth schwärmt zwar von den Ferien in Netanya mit ihrer Großfamilie, doch beheimatet fühlt sich die 23-Jährige in Deutschland. Hier ist sie geboren und aufgewachsen, denn die Liebe verschlug ihre Mutter vor über 20 Jahren nach Freiburg. Doch der wachsende Antisemitismus belastet das Leben aller Juden in Deutschland.
Dass irgendwie Polizei vor irgendwie Gemeinden, vor Schulen stehen muss, als Sicherheit, damit da nichts passiert und die Kinder geschützt werden. Ich glaube, solange es eben diese ganze Polizeikontrolle geben muss und man nicht einfach sich frei bewegen kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, ist halt noch keine Normalität eingesetzt.
Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, die Erinnerung an die Opfer des Holocaust wachzuhalten, sagt Naomi. Sie selbst will aber nicht als Opfer gesehen und darauf reduziert werden.
Immer wenn es einen Juden gibt, dann hat das irgendwas dann mit dem Holocaust oder so zu tun. Das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, aber wenn man das darauf reduziert, dann reduziert man einfach so viel und es gibt so viel, was das Judentum auch der deutschen Kultur beigetragen hat und so viel Innovation und das wird dann total vergessen, das weiß man dann nicht.
Deshalb wollen sie das jüdische Leben in Deutschland sichtbar machen, auch zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.
Darf das? Bibelzitate in S-Bahnen? Oder tritt das Menschen zu nahe, die nicht an den christlichen Gott glauben? Über religiöse Werbung im öffentlichen Nahverkehr soll jetzt im Regionalverband Stuttgart diskutiert werden. Philipp Pfefflin hat die Einzelheiten.
Wer Jesus hat, hat das Leben. Ruf mich an, in der Not, so will ich dich erretten. Und Gott ist für uns, wer will sich dann noch gegen uns stellen? Mit Bibelsprüchen wie diesen wirbt die Süddeutsche Plakatmission auch in Stuttgarter S-Bahn. Das stört den Vorsitzenden der Fraktion Linken Pirat in der Stuttgarter Regionalversammlung, Christoph Ozasek.
Wir sind der Auffassung, dass derartige Missionierung in unserem Nahverkehr nicht zu suchen hat. Denn hier geht es ja darum, Menschen zu überzeugen, sich evangelikalen Glaubensgrundsätzen zuzuwenden. Und das halten wir für übergriffig und völlig aus der Zeit gefallen.
Andreas Schäffer, Vorstand der Evangelischen Allianz Stuttgart und Ansprechpartner für die Plakatmission, weist die Kritik zurück.
Es ist mir wichtig, dass es immer verstanden wird als ein Diskussionsbeitrag, als ein Beitrag, der zum Nachdenken anregt und der nicht Dinge festlegt, der nicht fordert, dass man dem zustimmen muss und dass das, was da steht, nicht Menschen bedrängt oder fertig macht oder ausgrenzt.
Ähnlich argumentiert die Evangelische Landeskirche, die Plakatmission finanziell unterstützt. Schriftlich heißt es:
Das Grundgesetz garantiert das Recht, den Glauben frei zu bekennen. Religionen dürfen in der Öffentlichkeit sichtbar sein. Aus der Freiheit, einen Glauben nicht zu haben, ergibt sich kein Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit nicht auf Bibelsprüche oder andere religiöse Erscheinungsformen zu treffen.
Auch bei der Bahn, die die Stuttgarter S-Bahn betreibt, heißt es, dass religiöse Motive zugelassen werden können, sofern die darin geäußerte Botschaft nicht fanatisch ist oder sich nicht intolerant gegen andere Glaubensgemeinschaften wendet. Linken-Politiker Ozasek verweist hingegen auf andere Verkehrsverbünde, in denen weltanschauliche Werbung verboten ist, so zum Beispiel im Schwarzwald-Baar-Kreis. Und auch bei den Stuttgarter Straßenbahnen gibt es eine entsprechende Regelung, Sprecherin Birte Schaper.
Für die Werbeflächen im Bereich der SSB gilt schon seit über 30 Jahren eine gewisse Neutralitätsverpflichtung. Nicht alle Inhalte sind zugelassen, unter anderem sind religiöse und weltanschauliche Themen ausgeklammert.
Und genau das fordert der linken Politiker nun auch für die Stuttgarter S-Bahn. Er möchte eine Diskussion im Verband Region Stuttgart, der den S-Bahn-Verkehr bestellt. Die S-Bahn sei ein öffentliches Verkehrsmittel, das auch aus Steuern finanziert wird. Dort solle man auf weltanschauliche Neutralität achten.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Sie die Kundinnen und Kunden der S-Bahn fragen, dass Sie eine überwältigende Mehrheit an Antworten bekommen werden, dass sich die Menschen durch diese Plakatmission gestört fühlen.
Eine Umfrage in Ludwigsburg kommt zu einem anderen Schluss.
Ich finde es nicht schlimm. Es sind oft sehr positive Sprüche. Auch wenn ich selbst nicht der Kirche zugehörig bin, denke ich, wir haben gerade andere Sorgen.
Nein. Warum soll ich das ausschließen?
Ich denke, jeder kann glauben, was er möchte. Und es sind ja auch schöne Sprüche.
Betrifft mich nicht. Höre ich, läuft an mir vorbei, wie jede andere Werbung auch.
Weniger soziale Kontakte, Angst vor der Zukunft, Sorge um den Job. Das sind nur drei Gründe, warum viele Menschen in dieser Krisenzeit aus dem Gleichgewicht geraten. Und warum viele Menschen, die eh schon zu viel Alkohol trinken, noch öfter zur Flasche greifen. Unsere Reporterin Tanja Praschak hat in einer Suchtklinik in der Pfalz Michael getroffen. Der kämpft dort gegen seine Sucht.
Michael ist seit seinem 20. Lebensjahr alkoholsüchtig. An den Rückfall im September kann er sich noch gut erinnern.
Das ging ganz simpel los mit zwei Bier und einem kleinen Whisky und ging auch eine Weile gut, bis dann mal die große Flasche Whisky zu Hause stand. Und dann ging es ganz schnell bergab.
Das vergangene Jahr war für Michael nicht einfach. Erst verlor er wegen der Corona-Pandemie seinen Job als Koch. 2 Monate lang war er arbeitslos. Dann fand er wieder eine Stelle. Die verlor der 61-Jährige aus der Südpfalz durch den zweiten Lockdown wieder. Dazwischen die Angst, wieder in eine Depression zu fallen und sich mit dem Coronavirus anzustecken.
Dieses ständige Grübeln und diese ständige seelische Belastung, das hat dann doch was ausgelöst, was sich dann mit dem Rückfall entladen hat, denke ich mal.
Seit Ende Dezember ist Michael nun in der Fachklinik für Suchterkrankungen im Eustertal, mitten im Pfälzerwald. Zusammen mit etwa 140 anderen Patienten kämpft er hier gegen die Sucht an. Die Corona-Pandemie für alle Suchterkrankten eine Herausforderung, beobachtet der Chefarzt Thomas Korte.
Das berichten die Patienten auch, ja, dass sie sagen, ja, also ich habe das Gefühl, ich stürze jetzt dann irgendwie doch richtig ab,
ich habe so einen hohen Druck jetzt für mich, ich bin hier isoliert zum Beispiel, das empfinden ja auch die Patienten nochmals bedrohlicher, ja, Suchtpatienten sind in der Regel häufiger isoliert und jetzt auf einmal gibt es noch weniger soziale Kontakte auch, das wird für manche schon sehr dramatisch erlebt.
Und trotzdem wollten im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz weniger Menschen eine Reha wegen ihrer Alkoholsucht antreten als im Jahr zuvor. Das geht aus den Zahlen der Deutschen Rentenversicherung hervor. Einer der möglichen Gründe könnte nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung sein, viele Suchtberatungen sind nur noch über Video oder Telefon erreichbar. Doch die, die Hilfe gefunden haben, scheinen motivierter zu sein. Zumindest in der Fachklinik Eußerthal. Im Jahr vor Corona haben hier doppelt so viele Menschen ihre Reha abgebrochen. Chefarzt Thomas Korte kann die Gründe dafür nur erahnen.
Ja, vielleicht auch, dass die Patienten sich vielleicht mehr Gedanken machen darum, warum mache ich überhaupt Therapie, dass sie vielleicht auch selber sich eher in Gefahr sehen durch Corona und dass sie sagen, okay, ich muss jetzt was machen. Das erlebe ich auch im Aufnahmegespräch so, dass die Patienten etwas ernsthafter sind und auch ein bisschen gleich motivierter sind.
In jedem Fall sind sie isolierter. Jeder Suchtpatient muss hier eine Woche lang auf der Quarantänestation verbringen und wird dreimal auf Corona getestet. Erst dann geht's auf die Normalstation. Draußen sind nur noch Spaziergänge erlaubt, Besucher dürfen nicht mehr kommen. Das kann auch seine Vorteile haben, weiß Michael.
Ich bin ja hier, um mich auf mich zu konzentrieren und an mir was zu machen. Und da sind eventuelle Besuche oder so, sind eher eine Ablenkung.
Michael hofft, dass er in 9 Wochen mit der Reha durch ist.
Ich bin eigentlich jetzt schon so weit, dass ich da ganz positiv dran gehe und das sehr positiv sehe.
Wenn Sie selbst Hilfe brauchen oder als Angehöriger betroffen sind, Suchtberatungsstellen gibt's in allen größeren Städten oder finden Sie Hilfe auf der Internetseite der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Das hört sich kompliziert an, aber die Internetseite lautet schlicht dhs.de. Martin Luther vor dem Kaiser in Worms. Neben dem Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg wohl einer der wenigen Momente der Reformation, die auch über Kirchenkreise hinaus bekannt sind. Und deshalb ist der Moment auch so beliebt in historischen Romanen und Verfilmungen. Neben Luther spielen da gern junge Frauen eine Rolle, die gegen ein erzwungenes Leben als Nonne kämpfen oder gegen die Pest oder gleich gegen beides. Kirsten Dietrich wirft für uns einen Blick ins filmische und literarische Leben des Martin Luther.
Dr. Luther, wollt ihr widerrufen oder wollt ihr nicht?
Bühne frei für Martin Luther. Vor Kaiser, Fürsten, Bischöfen und Vertretern des Papstes spricht er auf dem Reichstag zu Worms. 1521, vor 500 Jahren. Dem Schauspieler beben die Wangen vor Ergriffenheit.
Ich kann nicht und ich will nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.
Der Moment ist ikonisch und natürlich falsch. Luther hat das so gar nicht gesagt. Er hat damals, vor 500 Jahren, schon ein bisschen komplizierter argumentiert. Aber egal, Worms steht für ein Mann gegen das System. Da muss der bekannte Spruch her, auch im neueren Luther-Film aus dem Jahr 2003.
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Auch in erstaunlich vielen Liebesromanen oder Krimis taucht Luther auf. Selten als Hauptfigur, meist als Teil des historischen Lokalkolorits. Die Liebe in den Zeiten der Reformation sozusagen. Luther ist darin fast immer der junge Kämpfer, der für seine Sache brennt und sich gegen die verstaubten Institutionen stellt.
Nur eine Armlänge von ihr entfernt stand ein Mann. Die schlanke Gestalt umweht vom schwarzen Ordenshabit der Augustiner. Ihr seid auf der Suche nach mir? Kluge, dunkle Augen blickten sie prüfend an. Prüfend, aber nicht abweisend.
Im Mittelpunkt solcher Romane steht meist eine junge Frau. Mal soll sie zwangsverheiratet werden, mal wird sie ins Kloster geschickt, mal sind einfach nur die Pest oder lüsterne Pfarrer das Hindernis. Die Reformation steht da für Umbruch. Und Martin Luther hilft der Heldin, die zu werden, die sie sein will. Er mag Frauen mit Selbstbewusstsein und pfeift auf Konventionen.
Dein Verlobter kann sich glücklich schätzen mit einer Frau wie dir. Bleib fest im Glauben. Und zögere nicht, zu mir zu kommen, wenn ich etwas für dich tun kann. Dein Mut imponiert mir. Ich will dir gern helfen.
Das könnte natürlich nicht ferner sein von der historischen Realität, aber egal, wir sind hier im Roman.
Dr. Luther hat seine Unterstützung angeboten, erwiderte sie schnell. Er will keine Ungerechtigkeit auf Erden zulassen.
Also treten auf. Psychopathische Mörder, die die weiblichen Modelle von Maler und Lutherfreund Lukas Cranach ermorden und mit ihrem Blut Botschaften schreiben. Der Roman Die geheime Braut. Ein angeblicher Selbstmord, der in Wirklichkeit Mord aus Wut über den Übertritt zur Sache der Reformation ist, in Aufruhr in Wittenberg. Und in dem Buch Die Luther-Verschwörung verfolgt ein wahnsinniger Auftragsmörder Luther bis hin nach Worms.
Er würde ihn in den Rücken treffen. Seine breiten Schultern gaben ein gutes Ziel ab.
Luther steht in diesem Roman vor dem Kaiser und ahnt nicht, dass durch ein geöffnetes Dachfenster die Armbrust des Killers auf ihn angelegt ist.
In diesem Moment schreckte er zurück, weil etwas direkt auf sein Gesicht zuschoss. Eine Taube. Sie hätte in keinem ungünstigeren Augenblick erscheinen können, denn wäre sie einen Herzschlag später aufgetaucht, hätte er Luther getötet.
Eine Taube, natürlich, Symbol des Heiligen Geistes. So, dass Luther stehen bleibt und nicht tot zusammenbricht, so wahr ihm Gott helfe.
Die Lebenssituation von Roma dauerhaft verbessern. Dieses Ziel haben 4 Städte in Baden-Württemberg ausgegeben. In Mannheim, Stuttgart, Ulm und Freiburg laufen deshalb zurzeit Untersuchungen, zum Beispiel im Bereich Wohnen, Gesundheit und Bildung, um die Lebenssituation von Menschen aus der Gruppe der Roma genauer zu erforschen. Miriam Stabe stellt das Forschungsprojekt REFIT vor.
Viele Baden-Württemberger begegnen Roma im Alltag fast nur über negative Schlagzeilen. Müll und Lärm in Stadtparks, Kinder, die trotz Schulpflicht nicht in die Schule gehen, Sprachschwierigkeiten. Der Mannheimer Bildungsbürgermeister Dirk Grunert beschreibt es bei der Auftaktveranstaltung des REFIT-Projekts so.
Wie Sie sicherlich wissen, haben wir ja auch einen Zuzug aus Südosteuropa, der durchaus, ich nenne es einfach mal so, auch Herausforderungen mit sich bringt, gerade auch für das Bildungssystem. Und da versuchen wir natürlich, das Bestmögliche sozusagen zu leisten.
Über das REFIT-Projekt sollen in der Roma-Community Mediatoren ausgebildet, in runde Tische oder Gespräche mit einbezogen und so soziale Probleme gelöst werden. Aber REFIT will explizit auch eine zweite Perspektive einnehmen und prüfen, wo und wie Sinti und Roma diskriminiert werden. Gerade auch die, die ein bürgerliches Leben führen und sich kaum trauen, sich zu ihrer Herkunft zu bekennen. Europaparlamentarier Romeo Franz, der sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Sinti und Roma einsetzt.
Die Community fühlte sich ausgegrenzt, segregiert und nicht ernst genommen und oft auch kriminalisiert. Ja, man kann sagen, seit dem Völkermord an der Minderheit der Menschen mit Romani-Hintergrund in der Nazizeit fühlte man sich über Generationen weiter diskriminiert und als Menschen zweiter Klasse.
Laut dem Landessozialministerium, das das Projekt fördert, hat die Diskriminierung von Sinti und Roma in letzter Zeit noch zugenommen. Die Arbeit der neuen REFIT-Mitarbeiter in Mannheim, Freiburg, Stuttgart und Ulm wird wissenschaftlich begleitet. Auch um genau prüfen zu können, wo beispielsweise Vorurteilsschulungen und wo eher Sprachförderung nötig ist. Daniel Strauß, der Vorsitzende des baden-württembergischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma.
REFIT bündelt die Erfahrung von 35 Jahren Sozialarbeit, soziale Beratung, Antidiskriminierungsarbeit. Wir versachlichen das Problem. Hier geht es um regionale Förderung von Inklusion und Teilhabe. Unabhängig davon handelt es sich jetzt hier augenblicklich gerade um die zugewanderten Roma mit dem Schwerpunkt.
Vor Ort sollen über REFIT spezifische Lösungsmöglichkeiten gesucht und dabei auch die Perspektive der Minderheit mit einbezogen werden. Dieser 25-jährige Rom, der in Rumänien arbeitslos ist und deshalb immer wieder nach Stuttgart kommt, hofft beispielsweise:
Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt. Ich wünsche mir eine bessere Zukunft für uns, dass ich eine Arbeit habe und mit meiner Familie zusammen gut leben kann.
Ende des Jahres sollen die ersten Ergebnisse von REFIT ausgewertet werden. Dann könnten noch weitere Städte in das Projekt einsteigen.
464 Euro im Monat. Das ist der Regelsatz, mit dem Hartz-IV-Empfänger irgendwie über die Runden kommen sollen. Angesichts der zusätzlichen Herausforderungen der aktuellen Situation fordern Sozialverbände, die Unterstützung zu erhöhen. Christoph Bröder hat eine Frau getroffen, die dringend Weiterhilfe brauchen kann. Da sie nicht mit ihrem echten Namen genannt werden möchte, nennen wir sie im Beitrag Lisa Müller.
Lisa Müller wohnt mit ihrer 16-jährigen Tochter in einem alten Mietshaus in einer Kleinstadt im Westerwald. An der Fassade bröckelt der Putz, an der Hausnummer blättert bereits der Lack ab. In der Straße reiht sich ein altes Mietshaus ans nächste. Ich drücke die Klingel.
Hallo?
Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Bröder. Kommen Sie einmal hoch bis ganz nach oben.
Ja.
Erst seit kurzem lebt Lisa Müller mit ihrer Tochter in der kleinen Wohnung im Obergeschoss. Ihre alte Wohnung musste sie verlassen. Die war ihr zu teuer. Seit 4 Jahren lebt die 42-Jährige bereits von Hartz IV. 620 Euro bekommt sie pro Monat für sich und ihre Tochter. Dazu noch den Unterhalt für ihre Tochter. Das muss reichen für Miete, Strom, Einkäufe und andere Anschaffungen. Das Leben mit Hartz IV ist für Lisa Müller eine Belastung.
Man fühlt sich auch selbst schlecht, weil man halt darauf angewiesen ist, weil dann auch so Leute von außen stehen, sagen, ja, die leben auf unser Geld, die gehen nicht arbeiten. Dabei kennen die Geschichte gar nicht dahinter. Und für mich so als eine Frau, die eigentlich arbeiten war, und je nachdem wird man auch schief angeguckt. Also es ist unangenehm, sehr unangenehm.
Zwar bekommt sie auch Unterstützung von ihren Eltern, aber auch ihrer Mutter ist die Situation unangenehm.
Die würde niemals sagen, meine Tochter ist arbeitslos und bekommt Hartz IV. Niemals würde meine Mutter das über die Lippen bringen, weil das meiner Mutter, die jahrelang gearbeitet hat, absolut unangenehm ist. Für die ist das beschämend. Es wird totgeschwiegen, weil das meiner Mutter peinlich ist.
Lisa Müller ist schwer an der Lunge erkrankt und musste zweimal operiert werden. Die Ärzte haben ihr bescheinigt, dass sie berufsunfähig ist. Wenn sie könnte, würde sie gerne wieder arbeiten. Das wäre auch gut für ihr Selbstwertgefühl, sagt sie. Stattdessen hat die Corona-Krise ihre Situation jetzt sogar noch verschlechtert.
Weil man rechnet noch mehr. Man weiß, wenn man jetzt zum Amt geht und bräuchte irgendwas, gerade durch Corona, es wird Wochen dauern, bis überhaupt irgendeine Reaktion kommt. Ja. Man hat keinen persönlichen Kontakt, dass man einfach mal hinfahren kann, sagen, hier Leute, ich habe das und das Problem, ich brauche mal vielleicht eine Hilfe von euch. Das ist alles nicht gegeben.
Eine Aufstockung von Hartz IV hält sie für dringend notwendig. Derzeit fühlt sich Lisa Müller von der Politik aber ziemlich im Stich gelassen.
Da sollte definitiv was dran getan werden, weil es gibt Leute, die vielleicht noch weniger Geld bekommen vom Amt und für die ist es noch schwieriger.
Aber auch sie hat zu kämpfen und muss jeden Cent zweimal umdrehen. Besonders leid tut ihr das für ihre Tochter.
Man rechnet hinten und vorne. Also so kann man es wirklich sagen. Man muss definitiv Abstriche machen, sei es meine Tochter oder sei es, dass ich auf was verzichte, damit wenigstens meine Tochter auf nichts verzichten muss, weil man muss einem Kind nicht unbedingt das Gefühl geben, dass es schlechter gestellt ist wie ein normales Kind. Ja, und das ist schon schwer, sehr schwer, kann ich nur sagen.
Ja, es ist wirklich eine Herausforderung. Neben anderen Organisationen hat jetzt die Diakonie gefordert, die Unterstützung für Hartz-IV-Empfänger zu erhöhen. Kein Kino, keine Konzerte, kein Restaurantbesuch, darauf zu verzichten, fällt schwer. Für Hartz-IV-Empfänger ist das ganz normal. Sie können sich das Ganze auch ohne Pandemie nicht leisten. Jetzt kommen weitere Kosten auf sie zu, weil zum Beispiel Tafelläden nur zum Teil offen sind und Schulessen ausfallen. Bundessozialminister Hubertus Heil hat jetzt kostenlose FFP2-Masken für Hartz-IV-Empfänger versprochen und Corona-Zuschüsse. Die Höhe ist noch unklar. Klar ist aber, am Regelsatz soll sich auch nach Corona nichts ändern. 3 Dutzend Verbände und soziale Organisationen fordern dagegen eine grundsätzliche Erhöhung des Regelsatzes auf mindestens 600 Euro. Maria Lohheide ist bei der Diakonie, Vorstand für Sozialpolitik, und vor der Sendung habe ich sie gefragt, warum sie nicht mit den Plänen des Sozialministers zufrieden ist.
Also zunächst begrüßen wir natürlich die Initiative von Hubertus Heil, die Grundsicherungsbeziehenden, das heißt die Ärmsten in unserer Gesellschaft, besonders in den Blick zu nehmen und gerade in der Corona-Zeit nochmal zusätzlich zu unterstützen. Wir halten aber sowohl die Corona-Einmalhilfe, die er sich vorstellt, nicht für ausreichend. Und damit verbunden ist natürlich nicht eine generelle Erhöhung des Regelsatzes.
Können Sie noch mal sagen, welche Zusatzkosten Hartz-IV-Empfänger im Moment besonders belasten?
Also Sie können sich sicher vorstellen, dass eben zusätzliche Kosten auf jede Familie zukommen, für Ernährung, für Getränke, auch für Spielmaterial und Beschäftigungsmaterial, wenn man keine anderen Unternehmungen vornehmen kann. Dazu kommt noch, dass die Kinder eben nicht mehr in der Schule essen, sondern auch zu Hause versorgt werden müssen. Und ein großes Problem ist, dass die Familien eine bessere technische Ausstattung brauchen, die sie in der Regel nicht für Homeschooling und andere digitale Kontakte und Teilhabe haben.
Wenn jetzt, wie Sie fordern, die Regelsätze erhöht würden, wird der Abstand zu Niedriglöhnen kleiner. Manche befürchten ja, dass Arbeitnehmer mit kleinen Einkommen dann ihren Job an den Nagel hängen. Sie aber nicht, oder?
Nein, das sehen wir so nicht. Wir sehen allerdings auch, dass der Mindestlohn erhöht werden müsste. Auch der ist eigentlich zu niedrig, um sich wirklich gut existenziell abzusichern. Und das darf nicht sein, dass so eben die Ärmsten gerade jetzt in dieser Situation im Stich gelassen werden.
Und gegeneinander ausgespielt werden. Da werden Gruppierungen unserer Gesellschaft, denen es sowieso miserabel geht, gegeneinander ausgespielt, finde ich.
Ja. Das ist ja auch das Problem bei der Berechnung der Regelsätze. In der Vergleichsgruppe befinden sich auch Personen, die wirklich am untersten Rand des Existenzminimums leben. Und deswegen sagen wir, wenn man davon noch etwas abzieht, dann sind wir tatsächlich unter der Schwelle des Existenzminimums.
Ärgert es Sie eigentlich noch, dass Milliarden Wirtschaftshilfen in dieser Krise fließen, aber die Ärmsten in der Politik nur so am Rande vorkommen?
Natürlich, wenn wir berechnen, was die 100 Euro mehr im Monat für grundsichernde Beziehende in einer Summe, ich sag mal, für ein halbes Jahr in Geld bedeuten würde, dann sind das gut 3 Milliarden Euro. Und natürlich kann man sagen, es wird jetzt ganz, ganz viel Geld wirklich auch zur Unterstützung der Wirtschaft ausgegeben. Und da halten wir es natürlich gesellschaftlich und sozialpolitisch absolut für notwendig, dass man erstmal guckt, dass man die Ärmsten in dieser Gesellschaft unterstützt, damit die gut durch die Krise kommen. Und was mir persönlich noch ein großes Anliegen ist, dass in den Bedarfsgemeinschaften ganz viele Kinder leben. Wenn die jetzt nicht ordentlich ausgestattet werden, dass sie wirklich auch digital teilhaben können am Unterricht, aber auch an anderen Aktivitäten, dann verschenken wir hier Potenzial von Menschen für unsere Gesellschaft. Und das dürfen wir einfach nicht.
Wie gerecht ist es denn, wenn jetzt für höhere Hartz-IV-Sätze sich eingesetzt wird und damit der jüngeren Generation noch mehr Schulden hinterlassen werden? Das kritisieren ja manche an ihren Forderungen auch.
Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Auch da spielt natürlich eine Rolle, dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Es werden jetzt Milliarden um Milliarden eingesetzt, um Lufthansa zu retten und andere Bereiche zu retten. Und wir versäumen, dass wir in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren. Wir gehen ja alle davon aus oder hoffen sehr stark natürlich, dass die Wirtschaft auch ordentlich wieder anläuft. Und dann brauchen wir genau die Menschen zukünftig, die wir jetzt gerade in Stich lassen.
Sagt Maria Lohheide von der Diakonie. 36 soziale Verbände fordern eine grundsätzliche Erhöhung der Bezüge von Hartz-IV-Empfängern, nicht nur als Corona-abhängige Unterstützung. Arme Menschen sind in der Krise besonders stark belastet. Geschlossene Tafeln, kein Schulessen für die Kinder, Zusatzkosten für Desinfektionsmittel und so weiter. Hartz-IV-Empfänger sollen jetzt gratis FFP2-Masken bekommen und finanzielle Corona-Zuschüsse. Klar ist, dass die Hilfen auf die Dauer der Pandemie befristet sein sollen. Dagegen fordern soziale Organisationen eine grundsätzliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze zuzüglich eines Corona-Zuschusses. In unserem Pro und Contra kommentieren Susanne Babila und Michael Wegner.
Ich war schon immer gegen jede Art von Helikoptergeld, gegen Geldgeschenke, die einfach so mit dem Hubschrauber abgeworfen werden, ohne Kontrolle. Weil Politiker sich zwar prima ausdenken, wofür dieses Geld ausgegeben werden sollte und müsste, es in der Praxis aber nicht funktioniert, noch nie funktioniert hat, in keiner Volkswirtschaft der Welt. Beispiel: Schecks, die in den USA verteilt wurden, um dort vor allem den Einzelhandel anzukurbeln. Die meisten Amerikaner haben das Geld einfach gespart für schlechtere Zeiten. Effekt verpufft, und zwar total. Wer würde bei uns eine zweckgebundene Verwendung kontrollieren? Ganz genau, niemand würde das. Ich habe den Verdacht, dass Sozialpolitiker, wie auch beim Thema Homeoffice, die Chance sehen, in der Pandemie ihre alte Politagenda wieder aufleben zu lassen, für die sie viele Jahre lang kein Forum hatten, weil es uns vor Corona einfach ziemlich gut ging. Vorschlag: Warum Hilfe für Schwache und Bedürftige nicht über Sachgutscheine, monatlich, solange die Pandemie dauert. Zweckgebunden für Corona-Ausgaben, so wie das ja bei Masken schon im Arbeitsministerium diskutiert wird. Das funktioniert ohne viel Verwaltungsaufwand. Den Jobzentren liegen alle notwendigen Daten vor. Klingt im Wahlkampf vielleicht nicht so schick, schließt aber die Gefahr aus, dass am Ende Geld einfach zum Helikopterfenster rausgeworfen wird.
Milliardenrettungspakete für Lufthansa, TUI oder Galeria Karstadt, Kaufhof. Da werden Euros mit der Bazooka abgefeuert, um in der Wortwahl des Bundesfinanzministers zu bleiben. Für arme Menschen wird bislang nicht mal die Wasserpistole ausgepackt. Da frage ich mich doch, ist das Leben der einen wichtiger als das Leben der anderen? Nur ein Beispiel. Der Hartz-IV-Regelsatz für die gesamte Gesundheitspflege beträgt im Monat nur 17 Euro. Eingerechnet Zuzahlungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel wie Allergiemittel, Wund- und Heilsalben oder den Eigenanteil beim Zahnersatz. Da muss ich nicht Einstein sein, um zu erkennen, dass der Regelsatz an der Realität vorbeigerechnet ist. Mit 446 Euro im Monat sollen Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger auskommen. Telefonrechnung, das Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr, Lebensmittel, Hygieneartikel und, ach ja, wenn Kühlschrank oder Waschmaschine kaputt gehen, dann kommt die Ratenzahlung auch noch dazu. Hand aufs Herz, da muss man den Euro nicht nur dreimal umdrehen, sondern die Scheine selbst drucken, wenn es zum Leben reichen soll. 600 Euro plus 100 Euro in Pandemiezeiten sind da längst überfällig, wenn ein Leben in Würde für alle Bundesbürger möglich sein soll.
Susanne Babila und Michael Wegmer mit ihren Kommentaren zur Forderung von Sozialorganisationen, die Hartz-IV-Sätze grundsätzlich zu erhöhen. Die Kommentare können Sie übrigens nochmal nachhören auf unserer Internetseite auf swr1.de/sonntagmorgen. Krisenzeiten sind ein guter Nährboden für Verschwörungserzählungen. Die sind leicht verständlich, sagen genau, was gut ist und was böse. Wir lassen uns gleich erklären, wie wir mit solchen Erzählungen umgehen sollen. Zuerst fasst meine Kollegin Leonore Kratz zusammen, welche im Moment besonders verbreitet sind.
Achtung, Achtung! In dieser Fläche, auf dem Cannstatter Wasen, ist das Freiheitsvirus ausgebrochen.
Im Frühjahr 2020 haben sie angefangen, die Querdenken-Demos in Stuttgart. Die Demonstrierenden waren mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden, fühlten sich in ihren Grundrechten beschnitten.
Also ich lasse mir das nicht gefallen, was die mit uns machen wollen.
Die letzte Demo, an der ich war, war gegen die Pershing-Raketen. Und jetzt finde ich, ist es Zeit, auch für unsere Grundrechte hier einzustehen.
Doch neben Transparenten mit Begriffen wie Freiheit und Frieden waren und sind bis heute auch Schilder zu sehen, die den angeblichen Impfzwang thematisieren. Oft in Kombination mit dem Namen Bill Gates. Die Kampagne gegen die Gates-Stiftung, die sich für die Entwicklung von Impfstoffen engagiert, ist einer der gängigsten Verschwörungsmythen, sagt Hans-Ulrich Probst, Populismus- und Extremismus-Referent der Württembergischen Landeskirche.
Die Verschwörungserzählung um Bill und Melinda Gates kursieren vor allem darum, dass ihnen vorgeworfen wird, sie hätten die Corona-Pandemie in die Welt gesetzt, um über die Impfungen Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Menschen sollen nicht nur geimpft werden, sondern sie sollen gechippt werden und darüber soll Kontrolle über sie erlangt werden.
Bei Verschwörungserzählungen geht es um Gut gegen Böse oder auch Arm gegen Reich. Ein Demonstrant auf einer Konstanzer Corona-Demo im Herbst vermutet hinter der Corona-Krise einen verborgenen Angriff Superreicher auf das Volk.
Wir glauben, dass etwas Mächtiges dahinter steckt und dass es ein wirtschaftlicher Kampf ist, der um die Welt geht.
Hinter solchen Aussagen steckt häufig eine weitere brandaktuelle Verschwörungserzählung, sagt Hans-Ulrich Probst. Die antisemitische Erzählung, dass die Juden eine neue Weltordnung herstellen wollen.
Die neue Weltordnung reiht sich ein in eine Tradition von antisemitischen Erzählungen. Früher waren es die Weisen von Zion, die danach strebten, die Welt zu unterjochen. Heute ist es die sogenannte Hochfinanz. Es sind amerikanische Börseneliten, es sind jüdische Bankiersfamilien, denen vorgeworfen wird, eine Weltregierung aufzubauen und die einfachen Menschen zu versklaven und eine Diktatur aufzubauen.
Und dann gibt es die Verschwörungsbewegung QAnon, in der eine hohe Gewaltbereitschaft herrscht, berichtet der Extremismusexperte. Wer sie vertritt, glaubt an eine geheime Elite, die Kinder entführt, foltert und tötet, um sich mit ihrem Blut zu verjüngen. Auch in den Kanälen von Querdenken wurden Videos der QAnon-Bewegung verbreitet, zum Beispiel dieses.
Die Machtelite hat mehrmals bewiesen, dass sie kein Herz haben und ihre Menschlichkeit nur gespielt ist. Sie gingen sogar so weit, Kritiker zu ermorden.
Probst geht von mehreren 10.000 aktiven QAnon-Mitgliedern in den USA aus. In Deutschland sind es weniger aktive. Doch deren deutschsprachigen Telegram-Kanal haben immerhin zwischen 150.000 und 200.000 Menschen abonniert.
Auf einmal sind sie da. Verschwörungstheorien, die hinter den aktuellen Entwicklungen politische oder wirtschaftliche Ziele wittern. Die wichtigsten haben wir eben im Beitrag zusammengefasst. Hans-Ulrich Probst ist bei der Evangelischen Kirche in Württemberg Referent für Populismus und Extremismus. Und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie er sich erklärt, dass solche Erzählungen für viele Menschen wieder interessanter werden.
Ja, so eine Situation wie Covid-19, die Pandemie, ist für viele Menschen, glaube ich, der Moment, in dem gefragt wird, Woher kommt eigentlich diese Krankheit? Welche Interessen stecken da dahinter? Dass es nicht anerkannt wird, dass es einfach nur ein Virus ist, der sich weiter verbreitet, sondern dass gefragt wird, welche Personengruppen stecken da dahinter? Und da wird Schuld projiziert auf Virologen, auf die Chinesen oder auf die Pharmalobby oder auf Bill Gates. Das sind Momente, die wir auch in der Geschichte so kennen, dass in Zeiten von Pandemien, in Zeiten von Seuche und Pest die Frage der Schuld auf kleine Minderheiten projiziert werden. In der Geschichte waren das in der Regel die Juden.
Für wie gefährlich halten Sie solche Erzählungen, also auch gesellschaftspolitisch?
Verschwörungserzählungen sind brandgefährlich. Sie zerstören auf der einen Seite einen offenen Diskurs, also dass Menschen mit Argumenten über politische Entscheidungen debattieren. Und Verschwörungserzählungen basieren auf Fake News, auf Lügenerzählungen. Und das macht natürlich die offene Debatte zunichte. Und wir wissen auch, dass Verschwörungserzählungen Gewalt legitimieren, Menschen auch dazu bringen, Gewalt konkret durchzuführen. Wir sehen das bei den Demonstrationen in Berlin oder Leipzig, dass gegen Pressevertreter mit Gewalt vorgegangen wurde. Und im radikalen Fall sehen wir das in Halle und Hanau, wo die Attentäter gegen die Synagoge oder gegen die Bars, in denen Menschen ermordet wurden, auch Verschwörungserzählungen vertreten haben.
Welche Folgen hat das für die Corona-Bekämpfung? Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel gegen Maßnahmen verstoßen, weil sie meinen, das sei alles Lüge.
Ja, dadurch wird es natürlich schwieriger, die Corona-Pandemie zu bekämpfen, weil mit dem Vertreten von Verschwörungserzählungen natürlich auch die Begründung dafür, dass man sich an die Corona-Maßnahmen hält, wegfällt. Von daher, all diejenigen, die Verschwörungserzählungen vertreten, tun einen Bärendienst auch an der Gesellschaft, weil dadurch es natürlich extrem schwierig wird, von dieser Pandemie auch halbwegs wieder wegzukommen.
Was sagen Sie denn Menschen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollen, weil sie aufgrund von Verschwörungstheorien Angst vor den Folgen haben? Ich meine, gut, es gibt Menschen, die sagen, aus gesundheitlichen Gründen, ich möchte mich nicht impfen lassen, Schwangere zum Beispiel, oder auch Menschen, die mit Impfungen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber Menschen, die jetzt sagen, mit dieser Impfung wird mir ein Chip implantiert zum Beispiel. Was sagen Sie denen?
Ich würde darauf hinweisen, dass die Impfung nicht das Einfallstor für die böse Macht, das Dämonische in das eigene Leben ist. Dass die Impfung ein medizinisches Mittel ist, um dieser Pandemie Herr zu werden. Ich würde auch darauf hinweisen, dass die Impfung das zentrale Mittel ist, mit der wir aus dieser Pandemie herauskommen, die Corona-Maßnahmen dann auch hinter uns lassen können. Und es gilt auch zu betonen, dass die Ablehnung von Impfung zum Scharniermoment geworden ist zwischen systemfeindlichen, demokratiefeindlichen Gruppierungen wie der Reichsbürgerszene, die in den vergangenen Jahren immer wieder gegen das demokratische System agitiert haben, mit einer impfkritischen Szene. Denn die impfkritische Szene nimmt aktuell das staatliche Handeln ganz konzentriert über die Frage des Impfens wahr und sieht da das Eingreifen des Staates in ihr eigenes Leben. Und da gibt es den Verbindungsmoment zwischen der demokratie- und grundgesetzfeindlichen Szene der Reichsbürger und einer impfkritischen Szene.
Wenn ich jetzt im Bekanntenkreis oder in der Familie jemanden habe, der Verschwörungserzählungen ernst nimmt, was raten Sie? Wie soll ich mit dem Menschen umgehen? Was kann ich da sagen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die soziale Anerkennung stark zu machen, also dass ich die Person als Person weiterhin wertschätze, dass wir Menschen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir Menschen nicht in eine verschwörungstheoretische Szene abdriften lassen, sondern dass wir Menschen weiterhin ernst nehmen und nicht aus dem sozialen Umfeld verlieren. Und gleichzeitig ist es wichtig, darauf hinzuweisen, was Verschwörungserzählungen für Konsequenzen zeitigen. Dass Verschwörungserzählungen Gewalt legitimieren, dass Verschwörungserzählungen die Schuld auf Minderheiten, auf kleine Gruppierungen projizieren. Darauf hinzuweisen ist, glaube ich, wichtig. Und da auch gegebenenfalls rote Linien zu ziehen und zu sagen, antisemitische Verschwörungstheorien gehen mit mir nicht. Da will ich mit dir auch so nicht drüber reden. Und gleichzeitig die Anerkennung der Person nicht fallen zu lassen.
Hans-Ulrich Probst von der Evangelischen Kirche in Württemberg über die Frage, wie wir mit dem Erstarken von Verschwörungstheorien umgehen können. Und das war SWR1 Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.